Willkommen im Hörsaal 8 zu einem der letzten Vorträge der FrostCon 2022. Ich packe aus meiner umfangreichen Hutsammlung mal eben den Herald-Hut aus und wir begrüßen einige recht junge Speaker auf der Bühne zum Thema Gamification und Crowdsourcing, Datensammlung als Einstieg in FrostContribution. Viel Spaß. Bin mal gespannt, was ihr zu erzählen habt und viel Erfolg.
Ich bin der Mats, ich bin 2009 geboren. Ich interessiere mich so für Technik oder bastle gern damit herum, so ungefähr seit 2018. Und wir haben dann, also Jonathan und ich zusammen, 2021 Tekkits entdeckt. Und ja, ich war gleich irgendwie bei der Freizeit da und habe das dann so ein bisschen kennengelernt und habe auch so ein bisschen kennengelernt, wie das mit freien Open Source Software ist. Ja, in meiner Freizeit spiele ich gerne Cello und filme und fotografiere auch gerne. Vor allem in der Natur draußen. Ja.
Ja, ich bin Jonathan, ich bin 2009 geboren, habe mit Mats vor einem Jahr Tekkits entdeckt auf der Jugendfreizeit und ich bin vor 2 Jahren mit FOSS und dem Ganzen in Kontakt gekommen, spiele noch Cello und filme gerne.
Ja, ich bin Lukas, ich bin 2007 geboren, ich bin interessiert an FOSS seit 2018 und bin seitdem auch Mitglied im Tekkits e.V. und in meiner Freizeit mache ich viel mit Elektronik und Programmieren.
Jetzt bist du noch dran.
Ja, okay, ich warte schon. Ja.
Ja, was ist Gamification? Also Gamification, zu Deutsch Spielifizierung, ist, wenn langweilige Aufgaben, also weiß ich nicht, zum Beispiel OpenStreetMap-Daten zu sammeln, also Dinge zu einer Karte hinzuzufügen. Wenn die spannender gemacht werden, zum Beispiel durch Punkte oder Belohnungen oder auch Abzeichen.
Ja. Crowdsourcing. Der Begriff Crowdsourcing wurde erstmals vom Journalisten Jeff Ho geprägt. Und er bedeutet so viel wie Datenerhebung aus der Menge, also aus der Crowd. Die Crowd tritt dann sozusagen gemeinsam im Wettbewerb an und sammelt Daten oder auch andere Sachen. Das heißt zum Beispiel, sagen wir, irgendjemand kommt und sagt dann, guck mal hier, wir sammeln mal alle zusammen das für den. Und dann, wenn das gemacht wird, kommt aus einer großen Anzahl an Leuten oder auch, ja, eigentlich nur Leuten, kommen halt Daten zusammen, die dann auch umfassender sein können, als wenn sie nur eine Person zusammenträgt. Ja, warum macht man das? Crowdsourcing wird angewendet, um Daten aus der ganzen Welt zu sammeln, ohne sie selbst zu sammeln. Das heißt so viel wie, wenn ein Entwickler sagt, hier, ich brauche Daten aus, sagen wir, Asien oder auch ganz anderen Teilen der Erde, kann er einfach sagen, guck mal hier, ich habe eine App für euch, da könnt ihr was drin machen, sammelt mir doch mal bitte Daten und gebt die mir. Dann kann ich nämlich was Cooles damit machen. Wenn dann zum Beispiel Kartendaten gesammelt werden aus Asien, kann der Entwickler zu Hause sagen, ah, guck mal, da sind meine Daten, die kann ich dann einbauen und ja, hat sie dann halt nicht selber sammeln müssen, sondern die Aufgabe wurde für ihn erledigt. Ja, wie kann man Gamification und Crowdsourcing kombinieren? Man kann zum Beispiel interaktive Aufgaben verteilen. Das heißt, dass es zum Beispiel ein Spiel gibt und dann die Crowd halt selbst so, sagen wir, Lukas kriegt die Aufgabe, wie hoch ist das Haus, Jonathan, wie ist der Bodenbelag hier oder ich, was ist das hier zum Beispiel überhaupt für ein Haus? Und wenn man dann zum Beispiel ganz viel über Bodenbeläge macht, kann man auch Ranking bekommen. Zum Beispiel, du hast schon, sagen wir, 500 Böden beschrieben, welchen Belag sie haben. Oder 500 Mal gesagt, wie hoch das Haus ist oder auch 1000 Mal. Oder halt auch gerankt, das heißt, dass Lukas hat es 500 Mal gemacht, Jonathan 700 Mal und ich nur 100 Mal zum Beispiel. Ja. Genau. Es gibt auch viele bekannte Crowdsourcing-Projekte. Unter den Karten ist das zum Beispiel OpenStreetMap, wo viele Leute zusammen die Daten sammeln und dann auch von, vielleicht auch, wenn man mitmachen möchte, sie auch selber verwerten kann. Das heißt, dass man zum Beispiel rumgeht und sagt, ah, hier ist der Bodenbelag aus Plastik, dann trage ich das jetzt ein und dann kommt das in die Karte rein, wodurch dann ganz viele größere Karten entstehen können, auf denen auch ganz genaue Beschreibungen stehen, auf denen auch ganz genaue Beschreibungen sind, wie zum Beispiel, dieses Haus ist 3 Stockwerke hoch, das sind 5 Meter, es hat Plastikboden und die Wände sind weiß oder sowas. Okay, das mit den Wänden jetzt nicht unbedingt, aber... Oder es hat dort Barrierefreiheit und sowas. Unter den Lexika gibt es zum Beispiel Wikipedia. Das sollte hier, glaube ich, jedem bekannt sein. Da kann man dann sich Daten holen, zum Beispiel über Gamification und Crowdsourcing. Und diese Daten wurden dann von jemand anderen, vielleicht auch auf der ganzen anderen Seite der Welt, hochgeladen, weil dieser jemand etwas sehr gut über das Thema weiß. Aber wenn es auf Deutsch ist, ist es wahrscheinlich in Deutschland irgendwo hochgeladen. Sagen wir, irgendwer in Bayern hat sich hingesetzt und weiß viel über Crowdsourcing und hat dann angefangen, einen Artikel zu schreiben und da ganz viele Daten für andere reinzupacken, die wir jetzt hier zum Beispiel auch benutzen können, um diesen Vortrag zu halten. Aus Spielen werden Daten.
Open Source, Speed Complete. Open Source, Street Complete. Also OpenStreetMap ist eine große Karte, wo ganz viele Dinge eingetragen werden können, hat Mats ja gerade eben schon gesagt. Und Street Complete ist dafür dann ein Editor. Also man kann da dann hingehen und eben genau solche Fragen beantworten, wie hoch ist das Haus? Und dann kann man sagen, zum Beispiel 3 Stockwerke und ein Keller. Oder es gibt Diskussionen oder so über etwas Bestimmtes. Und es gibt auch Badges für Länder oder Orte zum Beispiel, auch Belohnungen, dass man irgendwelche neuen, coolen Dinge, also Projekte, die mit OpenStreetMap zu tun haben, dass man dazu Links sieht. Und ja, dann gibt es auch noch, hier gibt es dann zum Beispiel die Aufgabe, welche Öffnungszeiten hat zum Beispiel ein Shop. Und dann sieht man, okay, Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und dann kann man nachgucken, okay, da steht aber nur Montag bis Donnerstag 8 bis 12 Uhr und meist ist das dann, also zum Beispiel freitags ist es dann immer 7 bis 12 Uhr oder so und es gibt aber halt auch andere Aufgaben und dann hat man in Street Complete Sterne oben links, die man sieht, das können mehr oder weniger sein. Pro Aufgabe, die man macht, bekommt man einen Stern und ja, dann gibt es auch bestimmte Badges für einzelne Aufgabentypen, also Öffnungszeiten oder Straßenbelag oder so, ja.
Ja, OpenStreetMap. Wie verbessert das OpenStreetMap eigentlich? Also wie eben auf dem Bild gesehen und wie Jonathan auch erwähnt hat, kann man zum Beispiel angeben, dass dass die Lounge von 7 bis 12 Uhr am Freitag offen hat. So kann dann jemand, der zum Beispiel nach Deutschland reisen möchte, sehen, ah, okay, das hat von dann und dann offen, dann sollten wir vielleicht dahin gehen, weil wenn wir zu spät kommen, ist es halt schon zu. Und die Daten können auch, wenn Leute zum Beispiel in der Nähe wohnen und da langlaufen und dann merken, oh, die Öffnungszeiten haben sich verändert, gucken die einfach kurz in Street Complete rein und ändern das halt. Das heißt, viele Nutzer auf der ganzen Welt sammeln die Daten, die auch andere auf der ganz anderen Seite der Erde dann gebrauchen können. Das heißt, dass die Kartengenauigkeit verbessert wird, weil halt überall Leute sind. Es gibt viele Aufgabenkategorien, wie zum Beispiel gut für Rollstuhlfahrer, Behindertengerechtheit. Das heißt, dass man sagen kann, hier in dieses Café gibt es eine Schräge rein, da kannst du einfach reinfahren und dann kann jemand sehen, der hier hinreisen möchte oder noch nie da war, ah, guck mal, da ist eine Schräge, da kann ich hochfahren und muss nicht irgendwie über die Treppen gezogen werden oder muss gar woanders hingehen. Es gibt auch Kategorien wie Beleuchtung, das heißt, wenn man vielleicht nachts oder abends auch nicht so gerne im Dunkeln läuft oder auch generell einfach weiß, dass es wo ist, kann man sagen, hier ist Beleuchtung, hier kann man langlaufen und hier wird man auch besser gesehen vielleicht und hier ist vielleicht auch ein bisschen sicherer, sag ich mal, von wegen so Beleuchtung, als wenn man sich in dunklen Gassen rumdrückt. Genau, es gibt auch die Fahrradsituation, ebenfalls der Belag des Bodens, wie eben angesprochen. Und was ja auch dann für Fahrradfahrer cool sein könnte, ist dann ebenfalls auch die Beleuchtung wieder.
Ja, was ist daran eigentlich kritisch? Natürlich eine offensichtliche Sache schon. Wie es hier gerade um den Bodenbelag ging, kann es natürlich sein, dass man nicht genau weiß, wie man den jetzt beschreiben würde, ob der gut oder eher mäßig ist. Dafür bietet Street Complete Bilder an, allerdings können die auch natürlich über die Strecke verschieden sein und dann wird man sich schnell unsicher und kann auch schnell falsche Angaben machen. Das kann aber nicht nur da passieren, es kann auch durch Vandalismus versehentlich passieren. Ja. Wie hilft das jetzt zum Beispiel Augmented Reality Spielen? Einmal gibt es Ingress, das ist ein Spiel, das erstmal Daten dafür sammelt. Es gibt mehrere Portale, die oft an Point of Interest sind, zum Beispiel Cafés, Schulen oder Supermärkten, wo man diese dann sich erarbeiten muss und dadurch exotische Materie bekommt. Zwei Gruppen kämpfen gegeneinander im Besitz dieser Portale und exotischen Energie zu gelangen. Die eine Gruppe fürchtet, dass die Menschheit durch diese Energie unterworfen wird, während die andere diese Energie nutzen will, um die Menschheit voranzubringen. Das Wichtige daran ist, dass die Portale von Spielern eingereicht werden.
Ja, wie verbessert das AR?
Es werden POI-Daten, also Point-of-Interest-Daten, gesammelt. Diese Daten werden zusammen mit Bildern, zum Beispiel sagen wir, ich stehe gerade hier in der Hochschule im Hörsaal 8 und mache ein Foto von den Sitzreihen zum Beispiel. Diese Daten können dann für AR-Spiele benutzt werden, um den genaueren Standort zu ermitteln, da dieses Bild ja schon bekannt ist. Und je mehr Daten es gibt, also je mehr Fotos ich zum Beispiel von hier mache, desto detaillierter wird auch das Spiel. Das heißt, dass man, wenn man nach rechts guckt, das Spiel auch wirklich erkennen kann, A, das ist rechts im Hörsaal 8 und das ist links im Hörsaal 8. Aus Daten werden Spiele.
Ja. Es gibt natürlich viele Beispiele, wo aus zum Beispiel Daten von OpenStreetMap Spiele werden. Eines davon ist Learn Your City. Es basiert auf Daten der OpenStreetMap und hilft ein, zum Beispiel nach einem Umzug Straßennamen bei sich in der Umgebung zu lernen. Es ist eine Art Quiz, wo man die richtige Straße anklicken muss. Das zeige ich hier auch einmal. Das ist jetzt mitten in Bonn und dann wird eine Straße geladen. Jetzt müssen wir kurz warten. Und jetzt sollen wir erste Fähregasse finden. Die ist jetzt hier in der Nähe wahrscheinlich. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die ist. Wenn ich jetzt falsch irgendwo hinklicke, wird mir die hier rot markiert. Und dadurch lerne ich, wie groß diese Straße einmal ist und wo sie sich überhaupt befindet. Das kann zum Beispiel, wenn man jetzt in eine größere Stadt zieht, mit sehr vielen Verwinkelungen, wie zum Beispiel Bonn, einen dabei helfen, besser zurechtzufinden.
Was ist denn der Vorteil bei OpenStreetMap, wenn wir jetzt offene Daten gesammelt haben? Also hast du da schon mal selber reingeguckt, wie die Daten so aussehen?
Also ja, habe ich. Ich kartografiere, also sammle solche Daten seit einem Jahr oder ich glaube sogar schon etwas länger. Und habe dann da auch, also ich benutze OpenStreetMap dann auch immer, also anstatt dann Google Maps oder so. Und das funktioniert auch sehr gut, also ist ziemlich realitätsnah, also funktioniert sehr gut. Und ja, das gibt es dann aber auch in Computerspielen teilweise. Also es gibt dann zum Beispiel Maps in SuperTuxCard, die dann auf Basis von OpenStreetMap-Karten entstehen. Und ja.
Jetzt bin ich, glaube ich, wirklich dran, ne? Gut. Ja. Gut. Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen was dazu. Den langweiligen Teil, der kommt gleich von mir. Zum Thema Ingress, das ist, naja, muss ich ein bisschen aus der Vergangenheit erzählen nochmal. Also irgendwann 2000, ach, ich weiß es nicht mehr. Weiß jemand, wann Ingress mal groß rauskam? Hat jemand gespielt? Martin, weißt du das? 2012, 13 oder sowas um den Dreh. Da war das irgendwie ganz neu, da konnte man irgendwie in der Gegend rumlaufen und ja, dann mit der exotischen Materie gegenseitig Flächen erobern und so. Und naja, jetzt hat man den Spielern letztendlich verkauft. Damit das Spiel richtig gut wird, müsst ihr natürlich auch selber Portale erschaffen. Und da kriegt ihr auch Punkte für. Und dann sind die Leute nicht nur rumgelaufen und haben ja, sich gegenseitig um Flächen, die sie einnehmen, bekämpft, sondern haben auch solche Portale eingereicht. Halt an Sehenswürdigkeiten, Statuen und so weiter. Und das hat eine Menge Spaß gemacht, ich habe das auch gespielt. Und naja, ein paar Jahre später kam dann was Neues und jetzt auch wieder mehr auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, namens Pokémon Go. Da muss man dann rumlaufen und Pokémon fangen, in Pokémon-Arenen gegeneinander kämpfen. Und wenn man sich die Spiele mal genau anguckt, dann stellt man fest, dass das eigentlich dasselbe Spiel ist. Ja, was hat Niantic Labs bzw. Google, mittlerweile ist eine eigene Firma, stimmt aber aus den Reihen von Google, was haben sie gemacht? Naja, sie haben ganz viele Daten gesammelt, einmal natürlich Bewegungsdaten, Bewegungsprofile von den Personen, die das gespielt haben und letztendlich auch diese POI-Daten. Und wenn man dann auf so einem Berg Daten sitzt, dann kann man später natürlich auch neue Spiele daraus machen und ja, findet sich dann in einer quasi nie endenden Verwertungskette und kann dann Pokémon Go, Wizards Unite und sowas alles auf den gleichen Daten aufbauen. Und da, wo früher Portale waren, sind jetzt halt, naja, Pokémon-Arenen oder irgendwelche Flohpulver, Reisekamine, ich weiß nicht, wie ist der Fachbegriff dafür? Irgendwelche Harry Potter Fans, wie nennt man das? Kamin, glaube ich, oder ne? Einfach. Ja. Offensichtliches Crowdsourcing gibt es da nicht mehr. Also man kann jetzt nicht mehr hergehen und sagen, ich möchte eine neue Pokémon-Arena einreichen. Da haben sie jetzt genug Daten. Aber sie können damit jetzt noch mehr Leute begeistern, die halt passiv am Ende weiter Daten liefern, denn die laufen ja immer noch rum. Und Google-typisch steht in den Nutzungsbedingungen natürlich, naja, also du läufst nicht nur rum, wir gucken dir auch beim Rumlaufen zu. Und so sammeln sie natürlich dann weiter Metadaten über letztendlich Bewegungsprofile von den Spielenden. Das kann man aus Open Source Sicht natürlich ein bisschen kritisch sehen, weil alle liefern irgendwie Daten, alle laufen rum und sorgen dafür, dass der Datenbestand wächst und immer größer wird und immer mehr Verwertung daraus möglich wird. Aber nutzen dürfen es am Ende nur die Entwickler. Ne? Die sitzen auf diesem riesigen Datenschatz und naja, aber wenn jetzt jemand anders sagt, ich möchte jetzt auch ein cooles AR-Spiel schreiben, dann sagen sie natürlich, nee, also das sind unsere Daten. Ne? Wenn wir uns aber mal wieder in den offenen Bereich bewegen, vielleicht so ein bisschen interessant für diejenigen, die sich mit der Thematik ein bisschen tiefer beschäftigen werden. Wem gehören solche Daten eigentlich? Da laufen jetzt ganz viele Leute rum und geben irgendwie an, naja, hier haben wir eine Rollstuhlrampe, hier haben wir eine Straßenbeleuchtung, hier haben wir einen Zebrastreifen oder was auch immer. Wem gehören diese Daten? Das hat ja irgendjemand eingereicht. Und da bewegen wir uns natürlich einmal im Urheberrecht. und im bei lizenzrechtlichen Fragen. Und das ist ein bisschen schwierig zu betrachten, denn das Urheberrecht kennt erstmal die sogenannte Schöpfungshöhe und alles, was man irgendwie nicht kreativ erschafft, das fällt auch nicht unter das Urheberrecht. Ja, also wenn jetzt jemandem nur eine Frage gestellt wird, guck doch mal, ist da ein Zebrastreifen? Und dann ja oder nein. Das ist keine besondere kreative Leistung. Da würde ich jetzt als Laienjurist zumindest sagen, das hat keine besondere Schöpfungshöhe. Trotzdem stehen bei OpenStreetMap sämtliche Daten unter einer offenen Lizenz, die Open Database License, die dann im Gegensatz zu den geschlossenen AR-Spielen und Datensammel-Apps natürlich dann auch wieder der gesamten Öffentlichkeit erlauben, diese Daten auch wieder weiter zu nutzen. Da kann man dann ja entweder Landkarten rausmachen oder, wie der Jonathan ja schon gesagt hat, auch Karten für Computerspiele oder Learn Your City oder was immer man daraus machen möchte. Und dann haben wir natürlich noch als zweite Komponente das Thema Datenschutz. Da wird es ganz spannend, ja, was kann ich daraus ableiten, wo die Leute rumlaufen? Natürlich eine ganze Menge. Und auch hier, klar, ist immer eine Einwilligung erforderlich. Bei Google gibt man die natürlich auch bei den Yantic-Apps. Da geht man natürlich auch her und muss am Anfang bildschirmseitenweise Bedingungen akzeptieren, wo drin steht, was alles getrackt und gesammelt werden darf. Und solche Daten sind natürlich immer personenbezogen. Ne? Selbst wenn man da irgendwie mit einem Nickname oder so rumläuft, sind das immer personenbezogene Daten. Und wer mit so einem App wie Pokémon Go oder Ingress oder so rumläuft und irgendwann mal auf die Idee kommt, einen Auskunftsersuchen an die Entwickler zu stellen, der sollte auch da eigentlich dann alle seine Bewegungsdaten drin wiederfinden. Hat das mal jemand ausprobiert? Irgendwelche Datenschützer mit viel Freizeit hier, die sowas praktisch ausprobieren? Nee, ich komme immer nicht dazu, aber vielleicht versuche ich es irgendwann mal. Bitte? Ja. Genau, also... Ja, hier kam gerade der Hinweis, wenn man dann hergeht und Google sagt, ja nee, jetzt dürft ihr die aber nicht mehr benutzen, dann wird es spannend. Ne? Ansonsten gehören die Daten danach erstmal zur Verwertung natürlich dem Anbieter. Da, wie so oft, hilft genaues Lesen. Wir haben jetzt hier so ein bisschen, ja gut, wir sind eine Open-Source-Konferenz, ne? Haben wir so ein bisschen Hang dazu, jetzt zu sagen, gutes Crowdsourcing ist irgendwie das, was offen ist. Man kann natürlich auch offene Anwendungen und freie Software kann man auch schlecht machen. Es braucht immer klare Datenschutzbestimmungen, also auch von Apps wie Street Complete, die Leute dazu animieren, möglichst viele Daten in eine OpenStreetMap einzukippen, erwarte ich klare Datenschutzbestimmungen, wo drin steht, was gesammelt wird und wie es gesammelt wird und was ich dagegen tun kann. Natürlich, dass klar dann auch gesammelt wird, was da auch wirklich steht. Ne? Und was natürlich gutes Crowdsourcing dann am Ende auch wieder macht, ist zurückgeben. Wir wollen natürlich nicht eigentlich als Meute da irgendwie rumlaufen, als Bots irgendwie, die als kostenlose Leiharbeiter für irgendwen Daten sammeln und das sacken die dann ein, sondern das Ganze auch wieder zurückhaben. Das war ja irgendwie von eurem Talk jetzt auch hier so der Aufhänger, eine Möglichkeit reinzukommen in freie Software. Ne? Warum ist das denn einfacher aus eurer Sicht, in freie Software oder in einen Beitrag zu sowas wie OpenStreetMap reinzukommen mit so einem Spiel wie Street Complete im Gegensatz zu jetzt dem normalen OpenStreetMap-Editor, wo man einem Browser einfach Straßen einzeichnet?
Ja, das ist in dem Sinne einfacher, dass man eigentlich nichts weiteres braucht, außer ein Handy und einen Account bei OpenStreetMap. Ich war in Graz bei einem Talk über OpenStreetMap. Da ging es aber nicht um, wie man das einfach macht, sondern das war ein bisschen komplizierter. Da musste man nämlich mit einem bestimmten Programm an genau den bestimmten geografischen Adressen selber am Laptop oder am PC die Daten eintragen. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter und nicht so einfach. Heißt, das kann auch mal neue Personen in der Open Source Community abschrecken. Das ist bei Street Complete nicht. Alles, was man braucht, ist das Handy, ein OpenStreetMap-Account und ein bisschen Freizeit. Wenn man zum Beispiel spazieren geht, durch zum Beispiel hier St. Augustin, kann man schon einige Daten einreichen und diese sind dann in OpenStreetMap und man hat OpenStreetMap geholfen.
Ja, und was ich auch fand, so bin ich ein bisschen besser reingekommen, so an sich kennt man viele Spiele, wo man auch rumläuft, wie zum Beispiel Pokémon Go, das haben viele Leute wahrscheinlich auch schon gespielt, viele Kinder. Und wenn man dann sowas ganz Ähnliches findet, wie zum Beispiel OpenStreetMap, wo man auch irgendwo hinläuft und Daten eintragen muss, ist das, glaube ich, auch nicht so eine große Umstellung insgesamt.
Vielleicht auch ein bisschen gesünder und aktiver draußen rumzulaufen und zu klicken und Fragen zu beantworten. Also wenn man schon aufs Smartphone gucken muss, dann kann man es ja immerhin draußen in Bewegung machen. Ne? Gut. Ja. Doof ist natürlich, wenn wir nur Daten einsammeln irgendwie für irgendwen, der sie dann verkauft an eine ausgewählte Firma oder so, oder wir einfach rumlaufen, merken gar nicht, dass wir Daten sammeln. Das ist immer das Schönste, ne? Also eigentlich bei fast jedem kommerziellen App, was man nicht bezahlen muss, was irgendwie mit Standortdaten und sowas arbeitet, kann man eigentlich immer davon ausgehen und auch nachlesen, hoffentlich, dass es nebenbei Daten sammelt, die dann irgendwie in die Verwertung einfließen selbst. Also dann macht man dann letztendlich das Gleiche, nur halt ohne, dass man aktiv drüber entscheidet und aktiv irgendwie teilnimmt. Gut. Ja, fällt euch noch was ein, was ihr loswerden wollt zu eurem eigentlichen Thema oder irgendwas? Ja?
Ja, also wir waren in Graz und dort sind wir dann auch mit Street Complete rumgelaufen und haben in so einem Teammodus dann gegeneinander immer ganz viele Aufgaben gemacht. Und da konnte man dann zum Beispiel Wasserhydranten, also wo man sich einfach so Wasser nehmen kann, hinzufügen, wenn die denn schon da waren. Sonst musste man das über einen anderen Editor tun. Und man kann aber auch, wie in dem Screenshot, den wir gezeigt hatten zu Street Complete, kann man aber auch so Konversationen öffnen. Also zum Beispiel, wenn ein Haus abgerissen wurde und es aber noch nicht drin ist und man jetzt aber nur in Street Complete ist und das Haus jetzt nicht auf ist kaputt stellen kann, dann kann man da halt reinschreiben, okay, jetzt dieses Haus ist gar nicht da, sondern sieht online nur so aus, aber in echt ist es schon weg. Und das kann man dann eintragen und wenn man dann zum Beispiel Dinge falsch einträgt, merken das dann oft auch schnell Benutzer und tragen das dann um oder machen dann auch solche Fragen hin.
Sollte natürlich trotzdem direkt sorgfältig machen, ne, nach Möglichkeit, aber es kann vielleicht auch in Kontakt bringen mit der Community, ne? Also dass man sich da mal ein bisschen unterhält und hier, du hast doch da gemappt oder da oder vielleicht sieht man sich dann plötzlich mal beim Social Event der Frostcon und sagt, hey, du bist doch der, der da den Hydranten falsch eingetragen hat, was soll das denn? Ne? Oder so. Und ich muss das wieder korrigieren. Ja, gut. Dann würde ich noch kurz was dazu sagen, was man bei Tech jetzt eigentlich noch so macht. Könnte ich eigentlich auch machen, warum mache ich das jetzt eigentlich hier? Soll ich oder wollt ihr?
Mach du.
Was denn jetzt? Demokratie, wer ist dafür, dass ich das mache? Wer ist dafür, dass die das machen?
Ah, okay, so eine Sache.
Soll ich machen?
Ja, mach.
Ja, also.
Man muss nur die richtigen Leute fragen.
Ja, also, bei Techels gibt es eigentlich fast alles Mögliche rund um Technik so. Also zum Beispiel Jugendworkshops, in den Sommerferien zum Beispiel gibt es die Hack & Sun. Dort werden neuen Kindern zum Beispiel Technik oder auch Open Source Software nahegebracht. Und auch so Sachen wie OpenStreetMap gezeigt. Es gibt außerdem offene Basteltreffen. Das heißt, dass wir uns zum Beispiel im Makerspace Bonn, das ist ein Hackerspace, Also ein Ort, wo wir ganz viel mit Technik machen können, löten, schweißen, aber auch mit Metall und Holz und sowas arbeiten. Dort gibt es ab und zu auch Treffen oder auch die Tackets in und auch externen Camp Days, wo alle kommen können, die wollen, die sich anmelden. Oder fast alle. Und dort wird übernachtet und wir arbeiten an Projekten weiter, wie zum Beispiel, wir haben eine Lampe gebaut mit einem relativ komplizierten Namen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt sagen darf. Nee. Okay, dann nicht. Ich darf. Das ist die völlig overengineerte und nutzlose Hipster-Akku-ESP-Matrix-3D-Druck-Projektlogo-Induktions-Nachtisch-Blockchain-Lampe. Ja. Ja, genau. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel demnächst ein OpenStreetMap und Geo-Wochenende. Das heißt, dass ein paar Leute oder auch halt die wollen, eingeladen werden und oder halt auch sich anmelden können eher. Und wir dann zusammen ein bisschen uns in OpenStreetMap und Street Complete ein bisschen einarbeiten und zusammen ein bisschen mappen gehen. Ja.
Ja, zweiter Themenblock, freie Software für Schulen. Darüber haben wir schon ganz viel geredet hier bei der Konferenz, vielleicht war der ein oder andere bei State of the Edu. Und wir helfen jungen KontributorInnen in freie Softwareprojekte reinzukommen, erste Beiträge einfließen zu lassen. Drehen auch gerne auf Konferenzen auf und sagen Leuten, ey, jeder Beitrag ist irgendwie wichtig, jeder Beitrag kann ein Einstieg sein und wenn es nur ein korrigierter Tippfehler irgendwie ist oder so. Sprechen mit EntwicklerInnen und sagen, guckt doch mal, dass eure Entwicklungsplattformen vielleicht auch für Leute unter 16 Jahren offen sind und auch Jüngere da beitragen können, denn die sind da, es gibt diese jungen KontributorInnen. Ja. Und arbeiten letztendlich auch mit Schulen zusammen, dass wir halt Schulen zeigen, dass man, dass Open Source nicht so Frickelkram ist, was man sich irgendwo zusammensucht und dann muss man es irgendwie selber im Keller betreiben und wenn es kaputt ist, hat man Pech, sondern dass es erstens auch Support gibt und zweitens halt auch die Mitgestaltung dabei wichtig ist, ne, dass wir wirklich auch mit den Lehrerkolleginnen oder Gremien aus dem Lehrerkollegium uns hinsetzen und sagen so, was müssten wir denn in unserem Schulverwaltungssystem eigentlich tun, damit es euch im Alltag wirklich hilft? Gibt es Sachen, die an eurer Realität vorbei entwickelt sind, im Elfenbeinturm irgendwie und sowas? Sowas machen wir da noch. Wenn euch das interessiert, wir sind noch etwa ein Stündchen am Projektstand Alexis vorne in der Mensa, ganz hinten in der Ecke, in der Sonne, am Fenster. Genau. Tja, und dann denke ich mal, habt ihr drei noch ein bisschen Zeit, für euch mit Fragen löchern zu lassen, ne? Wollt ihr noch was wissen von den jungen Speakern? Dann habt ihr ja schon alles gut erklärt. Bitte? Ja? Wollt ihr?
Ja, also es kam die Frage auf, wie viele wir in unserem Verein, also Tackets, so sind. Also wir sind, ich würde mal sagen, knapp 35 Leute geschätzt. Kann das hinkommen? Ja, so 35 Leute. Davon manche ab und zu mehr aktiv, manche weniger aktiv. Manche kommen halt ab und zu und manche halt nicht. Und manche machen manchmal Pausen. Also so zu Camp Days oder sowas, also zu unseren Veranstaltungen, die jetzt wir so zusammen übernachten und dann halt an Projekten weiterarbeiten, kommen immer so, würde ich sagen, durchschnittlich 15 Leute. Und ja.
Also letztendlich ist das so ein rollendes Konzept, dass wir, wir haben halt immer die Workshop-Freizeiten für Kinder, für neue Kinder und Jugendliche. Das sind dann wirklich fremde Kinder, die aus den öffentlichen Schulen einfach kommen und die kriegen Sachen gezeigt und in verschiedenen Workshop-Formaten. Und aus dieser Gruppe kommen dann ja, immer so 10%, also in die Freizeiten mit üblicherweise etwa 100 Kindern. Und etwa 10% sind dann über das Jahr danach aktiv, treffen sich halt online oder auch offline zu den Camp-Day-Wochenenden und beschäftigen sich einfach mit Technikthemen, Bastelthemen, die sie gerade interessieren. Und vor der nächsten größeren Freizeit, die wir dann wieder für andere anbieten, setzen wir uns zusammen und gucken, naja, was können wir jetzt aus dem, was die Kinder und auch Erwachsenen zusammen da ausprobiert haben, was können wir da an Workshops rausmachen. Ne? Und so trägt sich das von Jahr zu Jahr. Die meisten bleiben dann ja, 1 bis 2, 3 Jahre aktiv. Meistens altersbedingt, in dem Sinne, dass sie halt in der Mittelstufe irgendwann aktiv werden und dann, wenn es in Abiturstress geht, dann fallen leider häufig einige raus. Ja, aber wie gesagt, so kommt immer der Nachwuchs dann von den Veranstaltungen immer wieder dazu.
Mein Neffe ist, wohnt ein bisschen weiter weg, entwickelt aber gerade so das Interesse an Technik. Und ich wollte mal fragen, habt ihr auf der Website oder so Infomaterialien, die man sich auch von der Ferne aus angucken kann oder eventuell eine Möglichkeit aus der Ferne zu partizipieren oder vielleicht über NRW verteilt auch irgendwelche Partnerprogramme?
Wir schwächeln ein bisschen an dezentralen Angeboten. Die gibt es eigentlich nur für das Team oder für die aktiven Teilnehmenden, die dann halt schon ein bisschen so weit sind, dass sie sich wirklich auch gezielt damit beschäftigen, irgendwas für andere vorzubereiten. Ne? Ansonsten gibt es Coder-Dojos und verschiedene andere an. Ja, eigentlich Coder-Dojos ist so das Hauptangebot in verschiedenen Städten. Mit den Camp Days fangen wir jetzt an, so ein bisschen durch Nordrhein-Westfalen zu touren. Da kann man auch mal als Neuling, sage ich jetzt mal, kann man auch mal dazukommen. Allerdings sollte man da schon die Bereitschaft mitbringen, sich, wie gesagt, ein bisschen selbstständig in der Gruppe mit Themen zu beschäftigen und halt auch irgendwann anderen was mitzuzeigen. Ob wir selber Freizeitangebote in Form unserer großen Sommerfreizeit Hack & Sun außerhalb von Bonn demnächst anbieten, wird sich zeigen. Das ist hauptsächlich eine Personalfrage. Hatten wir auch schon vor der Pandemie ein relativ weit verbreitetes Jugendprogramm für Open Source Konferenzen. Daher stammt der Verein ja auch hier von der Froscon aus dem Jugendprogramm. Das haben wir eigentlich bei allen größeren Linux-Tagen und Open Source Konferenzen angeboten, auch für neue Kinder dann entsprechend. Und da bin ich guter Dinge, dass das jetzt nach und nach dann auch wieder anläuft mit der Wiederaufnahme der Präsenz-Linux-Tage und Open-Source-Konferenzen.
Mich hätte noch interessiert, wie ihr euch denn finanziert. Sind da die Eltern gefragt? Seid ihr irgendwie öffentlich gefördert oder hängt da Microsoft mit drin?
Ja, wir verkaufen die Bewegungsdaten von OpenStreetMap dann an Google. Hatte ich das nicht dazu gesagt? wir sind hauptsächlich Sponsoren finanziert. Wir haben einen relativ großen Stamm an Unternehmen, die uns sehr regelmäßig sponsern. Wir haben vor allem das große Glück, jetzt wo ich ja schon gefragt werde und immer noch Zeit für ein bisschen Werbeblock haben, zum Beispiel die Firma Speedpartner, das ist ein ISP aus Düsseldorf, mit an Bord zu haben, die uns seit 8 Jahren Co-Location mit allem drum und dran einfach kostenlos zur Verfügung stellen. Wir haben eine sehr große eigene Serverinfrastruktur, das heißt den ganzen teuren Kram für die digitalen Sachen, die wir brauchen, da machen wir uns seit sehr langer Zeit dank des Sponsors überhaupt keine Sorgen mehr drum. die Freizeitangebote, die wir für Kinder und Jugendliche aus den öffentlichen Schulen machen, die haben Teilnehmerbeiträge, die versuchen wir immer möglichst gering zu halten. Wir hatten jetzt für die letzte viertägige Freizeit hatten wir einen Teilnehmerbeitrag von 80 Euro. Es wird nächstes Jahr ein bisschen mehr werden, weil das ist einfach nicht mehr realistisch. Darüber ja, klappt die meiste Finanzierung eigentlich. Für die Teamwochenenden ist grundsätzlich jeder eingeladen. Wir haben da so ein Running Gag, dass wir sagen, es darf jeder anonyme Spenden mitbringen. Die sammle ich dann von jedem persönlich ein. Üblicherweise beteiligen sich alle Eltern auch an den internen Veranstaltungen. Da wollen wir natürlich das nicht zur Pflicht machen, wenn da jemand mal sagt, das ist uns zu viel oder können wir im Moment nicht oder wollen wir nicht, weil das Kind arbeitet mit, dann müssen wir nicht noch bezahlen, ist alles vollkommen okay. Das wird dann halt über die Sponsoren entsprechend kreuzfinanziert. Bitte? Hier vorne? Ach, so weit vorne.
Ganz weit vorne. Nee, direkt.
Ja. Kontakt zu Plus-Mint-Internaten? Nein.
Okay.
Dann vielen Dank an euch. Achso, Harold Hut, so. Vielen Dank an euch und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erfahren. Es gibt Wege, junge Menschen, auch ältere Menschen, EinsteigerInnen jeder Art in Community-Projekte reinzubringen, zum Beispiel durch Gamification in OpenStreetMap. Ja, vielen Dank euch und euch noch eine schöne restliche Frostcon.